Hallo.
Hallo, guten Tag.
Mal ein kleiner Blick vielleicht zurück in die Vergangenheit. Wie kamen die Kunstwerke damals in deutsche Sammlungen? Also was war so der Ablauf einer Enteignung durch die Nazis?
Da gibt es gar keine so ganz pauschale Antwort. Also der Weg Nummer eins ist erstmal, also wir sprechen jetzt von ehemaligen jüdischen Besitzern. Also es gibt natürlich auch andere Opfer des Nationalsozialismus, aber jetzt sprechen wir über jüdische Besitzer. Punkt eins war, dass ab 1933 vielen jüdischen Bürgern ein Berufsverbot auferlegt wurde. Das heißt, sie kamen in wirtschaftliche Not und mussten unter Zwang ihre Wertobjekte, darunter eben auch Kunstobjekte, verkaufen. Und dadurch kam es zu einer großen Flut von Kunstwerken auf dem Markt, die zu günstigen Bedingungen von Museen gekauft oder eben erworben werden konnten. Das ist mal sozusagen der erste Hebel, wirtschaftlich anzusetzen. Und zur Erinnerung, zwischen 33 und 45 gibt es über 2000 Gesetze gegen Juden in Deutschland, die langsam so sukzessive das Leben und auch damit die wirtschaftlichen Möglichkeiten einschnüren. Deshalb ist es so auch von mir gesagt, pauschal gibt es nicht den einen Weg, wie etwas passiert. Ab 38 verschärft sich dann aber rasant, wie der Staat und damit eben auch staatliche Museen Zugriff auf Sammlungen haben. Das sind durch neue Gesetze, wie zum Beispiel die Vermögensanmeldung, sodass jeder Bürger, der in Deutschland lebt, auflisten muss, was er an Besitz hat. Und das sind Konten, das sind Liegenschaften, aber eben auch alles, was sie im Privatbesitz haben. Und das fängt von der Bettwäsche, Strümpfe, Mokkalöffel bis hin zu Kunstwerken an. Und dadurch war klar, welche Reichtümer sozusagen sich in diesem jüdischen Besitz befanden. Und die wurden dann besteuert. Das ist eine Vermögensabgabe, die darauf zu leisten war. Und das sind immense Steuern, die da verlangt wurden. Die bezogen sich dann zum Höhepunkt auf 30% des Besitzes, musste als Steuer abgegeben werden. Und im Zuge dessen waren Bürger dann natürlich gezwungen, ihre Sammlungen zu verkaufen, um überhaupt diese Abgaben zahlen zu können. Und dann gibt es noch sozusagen den letzten Fall der wirklichen Beschlagnahme von Sammlungen, dass Besitz eingelagert wurde, weil die Person noch ins Ausland fliehen konnte. Und dieser Besitz, der als Umzugsgut irgendwo eingelagert war, der wurde dann von der Gestapo beschlagnahmt und für das Reich versteigert.
Nach der Washingtoner Erklärung von 1998 sind ja eigentlich alle deutschen Museen dazu verpflichtet, ihre Kunstwerke, die sie zwischen 33 und 45 erworben haben, zu überprüfen. Warum machen das trotzdem noch so wenige?
Da muss ich zur Entschuldigung der Kollegen sagen, so wenige sind es mittlerweile gar nicht mehr. Und man darf eines nicht vergessen, die Recherchen in den Archivalien sind unglaublich aufwendig. Das heißt, es braucht eine eigenständige Person, eine Stelle muss eingerichtet werden, um diese Recherche zu vollziehen. Da brauchen Sie Fachpersonal, also so wie Sie einen Facharzt brauchen, brauchen Sie im Grunde genommen für diese Art von Untersuchung auch Fachpersonal. Das heißt, es ist eine Geldfrage, eine Zeitfrage. Es ist manchmal auch eine Raumfrage. Das heißt, das ist nicht ganz leicht zu lösen, diese Aufgabe. Und man muss auch berücksichtigen, bei der Forschung über die Herkunft von Objekten ist es tatsächlich so, dass es manchmal die Museen leichter haben, die ganz populäre Spitzenstücke haben. Die agieren zwar dadurch automatisch in höheren Werten, aber die haben eine unheimlich gute Überlieferung zu den einzelnen Objekten. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein relativ unbekanntes Material bei sich in der Sammlung, also Kunstgegenstände, ich bleibe jetzt mal beim Bereich Kunst, die gar nicht so publiziert sind, beforscht sind, dann haben Sie immense Überlieferungslücken. Das heißt, der Zeitaufwand für nicht so bekannte Kunstwerke in der Recherche, wo kommen die her, was gab es für Vorbesitzer, wie waren die einzelnen Schritte der Verkäufe, ist ungleich komplizierter. Und das ist auch tatsächlich das Schicksal der Provenienzforschung, dass man sehr, sehr viele Fragen aufwirft im Rahmen der Recherche und viele Fragen offen lassen muss, weil das Quellenmaterial es nicht hergibt. Insofern ist die Provenienzforschung ein zwar hochinteressanter Arbeitsbereich, aber auch sehr langwieriger und mit einigen Frustrationen verbundener. Und das muss ein Museum erstmal stemmen können, diesen Forschungsauftrag zu finanzieren.
Angenommen, ein Museum stellt jetzt fest, es ist im Besitz von Raubkunst, muss es das Werk dann zurückgeben und wenn ja, an wen eigentlich?
Also aufgefordert ist eine faire und gerechte Lösung und die kann unterschiedlich aussehen. Also der Idealfall ist, dass es Nachkommen von den Eigentümern gibt und dass man mit denen in Verbindung treten kann, um zu prüfen, gibt es ein gemeinsames Interesse, zum Beispiel, dass das Objekt in der Sammlung des Museums bleibt und noch einmal angekauft wird. Wir hatten so einen Fall im Liebighaus zum Beispiel. Das war unsere erste Restitution im Jahr 2011. Die führte tatsächlich dazu, dass wir das Objekt nochmal erworben haben und dadurch jetzt regulär in der Sammlung stehen haben, mit dem Hinweis, dass es 2011 restituiert wurde und dann eben nochmal erworben. Das ist der beste Fall, der eigentlich eintreten kann. Kann aber auch sein, dass wir als Museum uns mit den Eigentümern in Verbindung setzen und sich herauskristallisiert, es ist der richtigere Weg zu sagen, man gibt das Objekt zurück. Das ist auch ein guter Weg. Also das heißt, es sind lauter Einzelgespräche letztendlich mit Nachkommen bzw. mit den juristischen Vertretern von den Nachkommen, was die beste Lösung ist.
Ich stelle mir den Job, das nachzuprüfen, ob ein Kunstwerk zum Beispiel Raubkunst ist aus der Zeit zwischen 33 und 45, ein bisschen wie Indiana Jones am Schreibtisch vor. Können Sie uns vielleicht aus der Ausstellung, die Sie haben, dem Sonderprojekt Eindeutig bis Zweifelhaft, vielleicht eine Geschichte schildern zu einem Kunstobjekt?
Ein Beispiel, was wir bei uns haben, das ist die Herkunft einer sogenannten Ölberggruppe. Also es ist eine mehrfigurige, fast lebensgroße Werkgruppe von 5 Figuren. Und die war im Privatbesitz einer jüdischen Unternehmerin hier in Frankfurt. Die hatte eine Pension und die war gezwungen, das 1936 zu verkaufen, bevor sie nach Frankreich geflohen ist. Die hat in den 50er Jahren tatsächlich ein Wiedergutmachungsverfahren angestrebt und kam zu einer gütlichen Einigung. Und in diesem Verfahren hat die Vorbesitzerin, Rosemarie Sommerlath war ihr Name, mündlich zu Protokoll gegeben, dass sie selbst diese Ölberggruppe ein Jahr zuvor von einem anderen jüdischen Eigentümer gekauft hat, von dem wir bis dahin in unseren Unterlagen überhaupt keine Kenntnis hatten. Da haben wir also diesen besonderen, aber doch auch immer wieder vorkommenden Fall, dass natürlich im Laufe der nationalsozialistischen Herrschaft nicht nur ein Besitzerwechsel stattgefunden hat, nämlich von einem jüdischen Besitzer an ein Museum oder einen Kunsthändler, sondern dass es mehrere jüdische Vorbesitzer gab, die sukzessive in die Flucht getrieben wurden. Und das war so eine Geschichte, wo wir sehr überrascht waren, als wir diese Dokumente gefunden hatten, dass es zusätzlich zu dem, was wir schon wussten, noch einen Vorbesitzer gab. Also jemand, man tiefer geht und je mehr man in die Akten einsteigt. Und die Akten liegen natürlich, muss man dazu sagen, nicht schön in einer Kladde ordentlich unter dem Eigennamen abgelegt, sondern das sind ganz verschiedene Dokumente, die sich in verschiedenen deutschen oder auch internationalen Archiven befinden. Und so wühlt man sich dann langsam in die Geschichte ein und stößt zum Beispiel auf Vorbesitzer, von denen man bis dato noch überhaupt keine Kenntnis hatte.
Und genau diese Geschichten, die hier gerade eben präsentiert wurden, die sehen Sie noch bis zum 27. August in Frankfurt bei der Ausstellung Eindeutig bis Zweifelhaft. Sie zeigt Geschichten und Besitzverhältnisse von Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus. Vielen lieben Dank an Frau Dr. Eva Monji-Vollmer vom Liebighaus Frankfurt.
Gerne.